Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Heute ist Freitag, der 13. Dezember 2024 und das sind unsere Themen. Semicon Japan schließt mit Besucherrekord. AI Factories ausgewählt. Lisa Su vom Time Magazine zum CEO of the Year gekürt. 6,1 Milliarden Dollar für Micon aus dem Chips and Science Act. Und außerdem, Frank Bösenberg übernimmt Silicon Europe Chair. Mein Name ist Julia Nitschner und mit mir erneut im virtuellen Studio ist Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Silicon Saxony. Wie er die Themen dieser Woche einordnet, hört ihr gleich. Bleibt also dran, es lohnt sich. So Frank, schon wieder mit viel Raum zwischen uns. Ich habe ja letztes Mal geguckt, diesmal trennen uns 10.815 Kilometer statt in der letzten Woche 6.232 Kilometer.
Eieiei, geht los mit Semicon Japan. Ne?
Ja genau, da bist du jetzt Profi, du warst gerade da. Erzähl doch mal ein bisschen, was waren so die Highlights? Ajit Manocha, Präsident von Semi, hat ja die Vision der Halbleiterbranche für 2040 vorgestellt. Was hat er denn gesagt?
Ja, also ich bin jetzt, bei mir ist heute Freitag früh, ich werde dann in den Flieger steigen, kriege also den letzten Tag gar nicht mehr mit, war aber 2 Tage auf der Semicon. Ich sage selber, neuer Besucherrekord, 1100 Firmen, ist ungefähr so groß wie die Semicon in München, die Semicon in Europa, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen größer. Und das Besondere, was Ajit gesagt hat, der ist jetzt bei 2 Milliarden für den Halbleitermarkt und zwar bis 2040. Ja. Also die eine, nicht Milliarden, Trillion, also Billionen.
Genau.
Der 2-Trillion-Market ist jetzt bis 2040 und zwar in drei Wellen. Die erste Welle war die IoT-Welle in den 10er Jahren, dann in den 20ern die KI-Welle und als nächstes kommt die Quantum-Welle und alles treibt also das Wachstum der Halbleiterindustrie hin zu 2 Billionen Dollar bis 2040. Im Durchschnitt geht man von 8% Marktwachstum aus und da liegen wir eigentlich grob on track. Das heißt, das sind zwar gigantische Zahlen, aber die sind jetzt nicht komplett unrealistisch.
Okay, vielleicht mal ganz kurz technologisch, was bedeutet das für die Chipbranche, der Quantum-Markt? Also wir reden ja jetzt immer über KI-Chips, die Produktion treiben.
Ja, also offen gesagt bin ich da noch nicht so richtig aussagefähig. Das muss man schauen. Es gibt erste Ansätze. Google hat einen Quantum-Chip jetzt vorgestellt, der ein bisschen besser ist, aber das ist alles noch nicht kommerziell. Muss man ein bisschen abwarten. Geht aber davon aus, dass das eine nächste große Welle auslösen wird, weil auch die Halbleiterindustrie durch Quantum nicht disruptiert wird, also nicht abgelöst wird, sondern Quantentechnologie gemeinsam weiter wachsen wird. Man wird also auch die Mikroelektronik, das Silicon noch weiter brauchen.
Wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt über Rapidus gesprochen. Gab es da News?
Ja, sie hatten hier einen großen Stand, war natürlich ein großes Thema, haben auch Präsentationen gemacht und haben das Gebäude präsentiert. Da gibt es ein Modell, der Hokkaido, die Region, wo Rapidus stattfindet, war auch da, hat sich präsentiert. Also ja, war ein großes Thema neben Packaging. Rapidus macht ja das sogenannte Frontend Manufacturing, 2 Nanometer, aber die schaffen bis 2027 in der Massenproduktion. Nächstes Jahr soll der erste Chip tatsächlich rauskommen und Packaging, also Advanced Packaging, war daneben auch ein großes Thema auf der Messe. Fraunhofer übrigens, das IZM, ist mit Rapidus schon in der Kooperation. Also Fraunhofer macht Packaging. Also durchaus schon Kooperationen auch zwischen Deutschland und Rapidus. Und dann werden wir hoffentlich in Zukunft noch mehr sehen. Und die 61 Milliarden heißt natürlich insgesamt, auch die japanische Halbleiterbranche wächst. Und daraus ergeben sich Möglichkeiten natürlich auch für europäische, deutsche und sächsische Hersteller oder Zulieferer. Also Sachsen war auch mit einem Stand hier, ich war ja nicht alleine hier, es gab einen Sachsen-Stand gemacht von der Wirtschaftsförderung mit 8 Firmen, Fabmatics war mit dabei, DRS war mit dabei, Fraunhofer war mit dabei und noch andere und den wird es hoffentlich nächstes Jahr wieder geben.
Du hast gerade schon AI gestreift, die AI Factories sind ausgewählt, es sind insgesamt 7 in Europa. Jetzt ist ja AI an sich ein großer Treiber für die Chipindustrie, allerdings nicht für die Chips, die in Europa hergestellt werden. Ordne das doch mal bitte kurz ein. Was bedeuten diese AI Factories für uns und warum ist das für uns oder ist das für uns überhaupt eine gute Nachricht?
Genau, wir sagen ja mal, AI ist ein Riesentreiber, war auch hier das Thema. 40% macht, glaube ich, TSMC mit AI, mit dem Marktbereich im Vergleich dazu 15% Automotive. Und richtig, Europa spielt da keine große Rolle, aber KI selber ist natürlich wichtig auch für Europa. Diese AI Factories sollen jetzt in Knotenpunkten 7 an der Zahl auch den Zugang von KMU zu KI ermöglichen, also zu Supercomputern, auf denen zum Beispiel KI-Modelle trainiert werden können. Die ganze Sache ist ja immer recht kostenintensiv. Der deutsche ausgewählte Knotenpunkt wird Stuttgart sein mit einem Projekt, das heißt Hammer High.
Lustig.
Genau, und die kriegen dort 85 Millionen Euro um also ein KI-Zentrum, wo auch KMU Zugang haben, zu schaffen. Ist prinzipiell erstmal gut, aber um das ein bisschen mal in Relation zu setzen, insgesamt hat die ganze AI Factory, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro Budget, also das ganze Programm der EU. Und alleine Korea gibt 2,6 Milliarden aus für einen Supercomputer, den sie beschaffen. Der wird es dann auch schaffen unter die Top 10 der Supercomputer. Das, was in Stuttgart steht, ist schon auch ein Supercomputer da, aber der ist nicht in der Top 100 Liste, zumindest nach dem, was ich gefunden habe. Also
Bleibt
ist gut,
abzuwarten,
dass man das
was
macht,
passiert.
aber ja, andere machen halt noch viel, viel
Ja.
mehr und das ganze Ding ist halt extrem kostenintensiv. Denn das Marktwachstum in Bezug auf AI kommt ja nicht von irgendwo her. Es kommt halt von wirklich großen Zahlen. Das heißt, wenn man irgendwo mitspielen will, muss man normalerweise auch viel Geld in die Hand nehmen. 85 Millionen Euro sind eine Menge, aber andere geben eben noch viel mehr aus. Und ja, es ist ein hartes Rennen.
Ja. Thema AI ist übrigens eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn das Thema hat Lisa Su den Titel CEO of the Year eingebracht. Das Time Magazine hat sie gekürt, vor allem für ihr Engagement im Bereich KI oder beziehungsweise für ihr Engagement, das Unternehmen AMD im Bereich KI zu etablieren. Also ging es um die Entwicklung von Prozessoren und Grafikchips, die sie halt extrem vorangebracht hat. Wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal über Chris Miller gesprochen und sein Buch Chip War. Er hat zum Beispiel gesagt, it's really one of the great turnaround stories in modern American business history. Worin genau besteht dieser Turnaround und warum ist es so wichtig, dass sie jetzt ja, diesen Preis bekommen hat?
AMD hatten wir ja mal in Dresden. Was jetzt Global Foundries ist, war mal früher AMD. Und die haben also da Computerchips auch selber hergestellt und haben aber schon vor langer Zeit, also gefühlt langer Zeit, weiß nicht, wie lange es her ist, länger als 10 Jahre, den Schritt aus der Herstellung rausgemacht und sind jetzt eine sogenannte Fabless Company, entwerfen also nur noch Chips. Die sind wirklich Konkurrenz auch mit oder zu Nvidia. Entwerfen also nur Chips, fertigen nicht selber. Und die AMD-Chips sind super auch im KI. Also wenn man mal in die Liste der Top 500 Supercomputer guckt, ganz oben, finden sich AMD oder AMD EPYC-Chips, also KI-Chips. Können sie also sehr, sehr gut. Hat also das KI-Rennen nicht verschlafen und ist dort also wirklich ein Riesenplayer in KI-Chips und Server-Chips. Und Lisa Su, wenn man immer sagt, Halbleiterindustrie ist eine große Familie, stimmt in dem Fall, ist nämlich, wissen wahrscheinlich die meisten, die Cousine von Jensen Huang, dem Nvidia-CEO. Die sind aber nicht zusammen aufgewachsen, aber sind Cousin und Cousine, ist immer ein bisschen lustig. Und naja, last but not least, wir reden immer über mehr Frauen in der Halbleiterindustrie. Also, Lisa Su ist eine Frau und eine ganz tolle und die führt AMD ganz hervorragend, also absolutes Role Model. Ja, für die gesamte Industrie und vor allen Dingen für mehr Frauen, die wir haben wollen in der Industrie.
Absolut, da brauchen wir unbedingt mehr davon. Die vierte News, die wir heute besprechen, ist die Förderung von Micron im Rahmen des Chips and Science Act. Micron hat jetzt eine Zusage über 6,1 Milliarden US-Dollar bekommen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass von diesen 39 Milliarden, die im Rahmen des Chips and Science Act für neue Fabs ausgegeben werden wollen, noch Geld übrig war, nämlich 12 Milliarden. Micron will ja seinen Marktanteil im Bereich der Speicherchips auf 10% ausweiten, also seinen weltweiten Marktanteil. Was genau plant das Unternehmen jetzt mit dem Geld?
Das ist Teil von größeren Investprogrammen. Also 100 Milliarden sollen alleine in New York investiert werden. Und Micron oder die USA wollen also auch Speicherchips wieder selber herstellen können. Nicht in Maßen, sondern in Massen. Aktuell sind Südkorea und Japan in den Speicherchips führend. Und ja, es gibt eben nicht nur Logikchips oder Sensorik. Logik sind das, was TSMC besonders gut kann und auch Intel noch und auch AMD, auch wenn sie die nur entwerfen. Aber das sind diese Arten von Chips. Dann gibt es eben Speicherchips und dann gibt es noch Sensorik und High Voltage oder Power Electronics, wie man es nennt, Leistungselektronik. Das ist das, was Infineon zum Beispiel macht, wo Europa stark ist. Also Speicher ein Bereich der Halbleiterherstellung. Dort ist Micron unterwegs und diese Förderung ist Teil des US-Plans in allen Bereichen wieder führend zu sein oder relevant zu sein und quasi ja, selber souverän zu sein. In Deutschland haben wir leider überhaupt gar keine nennenswerte Speicherherstellung. Wir haben die FMC, die Ferroelectric Memory Company, die immer noch als Startup unterwegs ist, aber wir haben keine Massenproduktion von Speicher. Und es gibt auch keine Pläne aktuell. Also weder Micron noch SK Hynix noch das japanische Kioxia planen Investments aktuell in Europa. Also dort haben wir tatsächlich eine riesengroße Lücke, sind auf internationale Kooperationen angewiesen. Vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft nochmal. Aber ja, und hier zu Micron nochmal, die sind also in New York. In Syracuse oder in der Nähe von Syracuse und das wiederum ist in der Nähe von Albany und das kennen wahrscheinlich wieder viele. Dort hat auch Global Foundries ein Werk, also der Staat New York, der oberhalb von der Stadt liegt, ist also tatsächlich auch in den USA ein großes Zentrum der Halbleiterindustrie, auch ein eigenes Cluster.
Und tatsächlich sind diese 6,1 Milliarden auch quasi in Anführungsstrichen nur der, wenn auch größere erste Teil, ne? Die haben ja nochmal 275 Millionen Dollar in Aussicht gestellt bekommen für einen Micron-Standort in Virginia.
Es gibt auch noch ein Projekt in Idaho. New York ist jetzt nur das größte Projekt.
Ja. Und als letzte News, was ganz Persönliches, du bist Silicon Europe Chair. Erstmal herzlichen Glückwunsch, freut mich für dich und erzähl uns doch mal bitte ganz kurz, was du da machst, was so die Aufgaben sind und was du vorhast.
Ja, Silicon Europe war mein Einstieg ja in Silicon Saxony 2014, damals noch als Projekt, als EU-Projekt. Das ist mittlerweile eine verstetigte Allianz sozusagen der europäischen Mikroelektronik und IT-Cluster. Also wir sind 14 Cluster aktuell, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Tschechien, Schweden, Niederlande, Belgien. Nee, Belgien ist aktuell gar nicht dabei. Aber wir sind 14 Cluster, wir arbeiten zusammen auf der europäischen Ebene und ja, das Ziel ist ganz klar, die Umsetzung des Chips Act zu stärken. Wir wollen mit der ESRA, dieser European Semiconductor Regions Alliance, eng weiter zusammenarbeiten. Und für das nächste Jahr steht natürlich auch der Kontakt mit der neuen EU-Kommission auf dem Plan, um also sicherzustellen, dass die Halbleiterei auch bei den EU-Prioritäten dort bleibt, wo sie hingehört, nämlich ganz oben. Und ja, also Lobby tatsächlich im besten Sinne, Interessenvertretung, insbesondere auch von den Interessen unserer KMU, wird eine große Rolle spielen nächstes Jahr. Und prinzipiell ist es europäische Zusammenarbeit. Die Chairmanship oder der Vorsitz wird jedes Jahr neu gewählt. Und ja, für 2025 bin ich dran, freue ich mich drauf. Europäische Zusammenarbeit ist das Schlagwort.
Genau. Wer jetzt die ESRA, die du gerade erwähnt hast, noch nicht kannte, also das ist sozusagen die europäische Zusammenarbeit auf Regionenebene. Da war jetzt Sachsen im letzten Jahr Chair und ist im nächsten Jahr Co-Chair. Kann ich auch nochmal mit verlinken. Ist also auch eine ganz spannende Initiative, um die Halbleiterregionen zu stärken und Austausch zwischen den Regionen zu fördern.
Genau.
Und damit sind wir schon am Ende. Bleibt die Rubrik What's Next? Ich weiß nicht, hast du was auf dem Schirm diese Woche? Ich habe ehrlich gesagt nichts.
Nee, ich habe jetzt auch noch gar nicht weiter geguckt, aber ich würde vorschlagen, wir nutzen dann nächste Woche mal, um zumindest den ersten Teil deiner USA-Reise als Review zu machen. War ja wirklich viel, viel los. Wir haben nur kurz drüber gesprochen und ja, bis nächste Woche schaffen wir es sicherlich, oder schaffst du, ein bisschen was zusammenzustellen und wir sprechen drüber, dass also nächste Woche Auswertung deiner USA-Reise.
Genau, das können wir gerne machen.
Vielleicht ergibt sich auch noch was Neues. Was
ich wollte gerade sagen, bis jetzt war es ja in jeder Woche so, dass doch einige spannende News um die Ecke gekommen sind von Woche zu Woche. Also es wird nicht langweilig. Insofern bleibt uns treu. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Berichtet gerne eurem Netzwerk, euren Freunden, Bekannten von unserem Podcast, wenn Sie sich für die wichtigsten News aus der Halbleiterbranche interessieren. Und in diesem Sinne sage ich für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Frank, für deine Zeit.
Dankeschön. Ciao und dann dir einen guten Rückflug. Ne?
Ja, das wünsche ich dir auch. Safe travels und bis bald in Dresden.
Danke und tschüss auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Ciao.